Wir dürfen in eine neue Serie starten, in die erste Hälfte der neuen Serie. Nächstes Jahr geht es weiter mit dem zweiten Teil dieser Serie. Und das wird dann in einer Kampagne sein, wo wir nach dem Gottesdienst am Sonntag, dann unter der Woche, hauptsächlich in den Hauskreisen auch eine Vertiefung haben werden. Aber das ist nächstes Jahr. Und heute starten wir mit einer Einführung zum Epheserbrief. Das wird ein bisschen theoretisch, aber dann auch das Kapitel 1, da wird es dann praktisch. Ich möchte beten. Du hast einen kraftvollen Namen, Jesus. Und wir noch mehr sehen von deiner Kraft. Aber als erstes wollen wir dir dankbar sein, dass wir deine Kraft heute erfahren dürfen. Ich glaube, sonst wären wir nicht hier. Wir dürfen die Bibel lesen vom Kreuz und vom leeren Grab, von der Auferstehung. Ich danke dir vielmals dafür. Amen. Wenn man eine Einführung macht in einen Brief, dann habe ich das so gelernt in meinem Studium, dass man sich drei Fragen stellt. Und zwar, wer hat den Brief geschrieben? Wer hat den Brief empfangen? Und um was geht es in diesem Brief? Was auch noch dazu gehört ist, wann wurde er geschrieben und wo wurde er geschrieben? Aber das finde ich heute nicht so wichtig. Frage, wer hat ihn geschrieben? Der erste Blick, den ich jeweils mache, um diese Frage zu beantworten, ist den Blick in den Brief selbst. Und ich habe euch die Stellen aufgeschrieben, ihr seht es im Wochenflyer, Epheser 1, Vers 1. Dort steht, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen in Ephesus. Oder in 3, Vers 1 steht, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen. Oder 4, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn. Oder 6, Vers 20, für das bin ich ein Gesandter in Ketten. Also, wenn man der Bibel Glauben schenkt, dann muss man sagen, ja, es ist Paulus, der schreibt und er ist im Gefängnis. Er ist irgendwo in Gefangenschaft. Und das ist die eine Meinung, die vertreten wird. Paulus hat diesen Brief in der Gefangenschaft in Rom so ungefähr ab 60 nach Christus geschrieben. Und ich möchte euch die anderen theologischen Meinungen nicht vorenthalten, möchte aber klar sagen, ich bin dieser Meinung, dass Paulus diesen Brief in der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Es gibt aber Meinungen, die sagen, der Brief wurde nicht von Paulus verfasst, sondern von Paulus Schülern, die in seinem Namen schrieben, nach seinem Tod. Das gab es damals oft, man nennt dies eine Pseudepigraphie, dass man im Namen von jemand anderem geschrieben hat. Kurz ein paar Gründe, weshalb sie zu dieser Meinung kommen. Sie sagen einerseits, es klingt nicht nach Paulus. Die Sprache stimmt nicht, die Wörter, die er benutzt, stimmen nicht und der Stil stimmt auch nicht. Aber dieses Argument, das finde ich witzig, das kommt fast bei jedem Brief, wenn jemand sagt, nö, das ist nicht von dem Verfasser. Also diesem Argument gebe ich nicht so Gewicht. Ein anderes Argument, das ich noch gut finde, ist, der Epheserbrief wirkt ein bisschen unpersönlich für Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr schon Kolosserbrief gelesen habt oder Galaterbrief und so weiter. Oft kommen am Schluss dann solche Grüße. Ja, grüß noch die Elisabeth oder grüß noch diejenigen oder manchmal schlichtet er auch einen Streit und man merkt, der Paulus hat einen Bezug zu dieser Gemeinde und er gibt dann diese Grüße, das macht es doch so persönlich. Und das fehlt im Epheserbrief. Jetzt denken wir an Apostelgeschichte. Paulus war in Ephesus, er war lange in Ephesus, die Meinungen gehen auseinander, so 2 bis 3 Jahre könnten das gewesen sein. Und dann kommt so ein unpersönlicher Brief, das kann nicht von Paulus sein. So argumentieren die anderen Theologen. Und es sei so nah am Kolosserbrief. Es könnte sein, dass jemand, der fern von Paulus war oder vielleicht seine Tradition auch weiterführen wollte, den Kolosserbrief genommen hat und ihn noch ergänzt hat. Das ist ein weiteres Argument. Aber eben, ich finde, es gibt auch gute Gegengründe. Und zwar, es ist ein ausdrückliches Selbstzeugnis. Ich habe euch die Verse gelesen. Spricht von Paulus, spricht von der Gefangenschaft. Das wäre dann wohl auch alles so fiktiv, also erfunden. Das macht für mich keinen Sinn. Oder es wäre eine Täuschung der Leserschaft, denn in Epheser 4, Vers 25 steht, lügt nicht, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Aber ich bin eigentlich gar nicht Paulus. Es macht auch keinen Sinn. Es wäre dann so richtig falsch. Und für mich das stärkste Gegenargument, die alte Kirche, also diejenigen, die dann auch die Bibel zusammengestellt haben, mit vielen Treffen und viel Weisheit, die waren nicht blauäugig. Und die kannten sich aus mit Pseudepigraphien, vielleicht auch besser als die Theologen von heute. Und Gott hat seine Hand auch über diesem ganzen Prozess, von der, wie die Bibel entstanden ist, auch das Neue Testament. Und ich bin der Überzeugung, wir können diesem Epheserbrief Glauben schenken und sagen, Paulus hat ihn geschrieben in Gefangenschaft. So, an wen wurde dieser Brief dann verfasst? Wieder Epheser 1, Vers 1, zuerst ein Blick in die Bibel, was sagt uns dieser Brief selber? Es gibt dieser Brief uns für Informationen zum Empfänger. Epheser 1, Vers 1, wieder, eben Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Glaubenden, die in Ephesus sind. Klarer Adressat, oder? Und dann lesen wir noch andere Verse, wo man sieht, es ist an die Nationen geschrieben, also an Heiden, nicht nur an Juden. Aber das könnte ja an mehreren Orten sein, nicht nur in Ephesus. Jetzt möchte ich euch etwas nicht vorenthalten. Und zwar, wir können ja sagen, Epheser 1, Vers 1, dort steht es genau, an die Gläubigen und Christus Jesus, an die Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Dieses in Ephesus fehlt in den meisten oder in den wichtigsten Handschriften im Griechischen. Fast in jedem Kommentar wird das erwähnt und deshalb erwähne ich es heute Morgen auch, dass ihr das mal gehört habt. Dieses in Ephesus fehlt in den meisten Handschriften. Jetzt gibt es ein Problem, oder? Wieso steht das nicht? Und dann beginnen die Theologen und sagen, ach, im Kolosserbrief, Kolosser 4, Vers 16, dort steht etwas von einem Laodizeerbrief. Er sagt nämlich, lest diesen Kolosserbrief bei euch und wenn ihr ihn gelesen habt, gebt ihn der Gemeinde in Laodicea und schaut, dass ihr ihren Brief auch erhält und lesen könnt. Wer hat den Laodicea-Brief schon gelesen? Wer hat schon mal vom Laodicea-Brief gehört? Ein paar wenige. Das wäre ja irgendwie so ein gefundener Schatz, wenn man sagen könnte, ah, der Laodicea-Brief ist der Epheser-Brief, es hat da nur ein paar kleine Missgeschicke gegeben. Das ist eine Theorie und diese Theorie kommt nach mir von einem ihr Lehrer, er heißt Markion, und der wollte das Neue Testament sowieso ein bisschen frisieren. Und deshalb finde ich es sehr kritisch, wenn man ihm glaubt. Rein biblisch getrachtet, das ist jetzt so mein Gedanke, der ich habe über diese Theorie, wenn doch der Verfasser sagt im Kolosserbrief, lest zuerst euren Brief, dann gebt ihn der Gemeinde in Laodicea. Und dann schaut, dass ihr den Brief von Laodicea bekommt, dass ihr ihn auch bei euch lesen könnt. Dann müsste derjenige, der den Laodicea-Brief schreibt, das wäre ja dann der gleiche, müsste doch auch schreiben, hey, lest diesen Brief bei euch und dann gebt ihn den Kolossern, damit sie diesen Brief auch lesen könnt und umgekehrt. Im Epheserbrief steht nichts davon. Und das ist für mich ein großes Argument gegen diese Theorie. Dann hätte doch Paulus auch schreiben müssen, gebt diesen Brief, also den Epheserbrief, nun auch den Kolossern und tauscht diesen Brief mit ihnen. Also diese Theorie, der kann ich kleinen Glauben schenken. Aber das möchte ich hier auch noch sagen. Ich kann mich auch täuschen. Es gibt noch eine andere Theorie, die finde ich plausibler, und zwar der Epheserbrief hätte ein Rundbrief sein können. Sprich, dass man das in Ephesus dann erst am Schluss hinzugefügt hat, weil der Brief dann am Schluss in Ephesus gelandet ist. Das wäre gut möglich, denn es ist die Hauptstadt der Provinz und Paulus war ebenso 2-3 Jahre dort. Es ist gut möglich, dass man diesen Brief dann dort behält. Dies würde für mich auch erklären, wieso Paulus so unpersönlich schreibt, denn wenn er möchte, dass dieser Brief an vielen Gemeinden gelesen wird, dann macht es nicht Sinn, noch so viele Grüße, spezifische Grüße hinzuzufügen. So, das wären die wichtigsten Theorien dazu, die auch immer wieder genannt werden von verschiedenen Theologen. Aber mal abgesehen davon, ob es jetzt nur an die Epheser geschrieben wurde oder ein Rundbrief war, was klar aus dem Brief herauskommt, ist, es sind auch Heiden angesprochen und Juden. Was sind die theologischen Hauptlinien? Um was geht es im Epheserbrief? Die meisten, die ihn kennen, würden sagen, ja, es ist die Einheit der Gemeinde, das Bild vom Leib, die Gemeinde ist, und Jesus, der das Haupt ist, Juden und Heiden, Christen, die zusammen Gottesdienst feiern sollen. So, diese starke Einheit wird immer wieder genannt. Ich möchte euch eine weitere Möglichkeit vorschlagen, und zwar wäre das im ersten Teil von Epheser 1 bis 3 geht es um Gnade und Segnungen von Gott, auch für die Heidenchristen. Im Kapitel 4 dann Einheit der Gemeinde, und auch Kapitel 4 bis 6 geht es um die Reinheit der Gemeinde. Und Kapitel 6, ihr kennt es unter der Waffenrüstung, der Kampf der Gemeinde. Genug Theorie. Jetzt schauen wir in diesen Brief, in das erste Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und gerne selber mitlesen möchtet, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, diese Bibel aufzuschlagen oder das App nach vorne zu nehmen, dass ihr mitlesen könnt. Um was geht es in diesem Kapitel 1? Ich werde Stelle für Stelle lesen und dann kurz was dazu sagen. Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel, von Jesus Christus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Was ist Jesus Christus für ein Riesengeschenk? Das ist der erste Punkt. Und letzten Sonntag feierten wir Erntedank, und das ist für mich das neutestamentliche Erntedankfest. Jesus Christus ist Grund für dieses Erntedankfest, für dieses Dankfest. Es ist so ein Riesengeschenk. Und wenn ihr das schon einige Mal gehört habt, ich will es trotzdem noch einmal sagen. Wir sind reich beschenkt durch Jesus Christus. Was würden wir nur ohne ihn tun? Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Ich lese weiter ab Vers 4. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit vor Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Wie gut ist das? Vers 8. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Jesus ist nicht Plan B, sondern Plan A. Ich weiß nicht, hast du einmal gedacht, so, wenn du die ganze Geschichte, so Gott und die Menschen anschaust, Gott hat da einfach mal so begonnen, hat alles geschaffen, dann merkt er, ja, es geht ein bisschen schief, schon ziemlich früh. Und irgendeinmal muss ein Plan hin. Okay, Noah, ich wähle dich aus, wir machen einen Neustart. Okay, Plan A, Noah. Dann funktioniert es nicht so richtig. Dann kommt ein nächster Plan, ein König, ah, das haben sie selber gewählt. Gott schickt verschiedene Richter, immer wieder, ah, das funktioniert auch nicht. Okay, Gott öffnet noch einmal seine Trickkiste, was könnten wir noch machen? Ah, Jesus, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, versuchen wir das mal. So ist es nicht. Epheserbrief spricht dagegen, er sagt, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, Jesus in diese Welt zu schicken, von Anfang an. Jesus ist nicht eine Notlösung, für uns schon, wir brauchen ihn. Aber Gott ist nicht so, dass er verzweifelt in seiner Trickkiste wühlt und alles ausprobiert, sondern er ist souverän, er hat es im Griff. Manchmal macht es für uns keinen Sinn. Aber ich glaube an einen Gott, der einen Plan hat und dieser Plan von seiner Liebe bestimmt ist für uns Menschen. Jesus Christus ist nicht Plan B, sondern Plan A. Ich lese weiter Vers 12 bis 14. Wir, die wir als erste Christen, die wir als erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit seinem Siegel, seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 12 haben wir es gehört, es betrifft zwar die ersten Christen, aber ich möchte auch so einer sein, der nahe an Christus ist und zu den Christen gehört. Also steht da, unser Leben soll ein Lob sein. Nicht nur unsere Sonntagmorgenlieder, unser Leben soll ein Lob sein. Ich möchte da einfach beten. Jesus, du weißt, wie es das Susi fordert. Es kann so ein riesen Druck sein. Zu hören, unser Leben soll ein Lob sein. Und wir sollen doch scheinen, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Danke, Jesus, es ist abhängig von dir. Also was wir müssen tun, ist sagen, da bin ich, brauch du mir. Und wenn es nicht klappt, damit zu sagen, da bin ich, brauch du mir. Du kennst unser Herzen. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du uns hilfst, dass unser Leben immer mehr darf zum Lob für dir sein und werden. Amen. Wir lesen weiter, Vers 15. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte. Der Satz ist noch nicht fertig. Aber das finde ich spannend, denn das habe ich schon mehrmals gelesen in verschiedenen Briefen, dass Paulus sagt, er sieht den Glauben der Christen, aber auch die Liebe untereinander. Das kommt oft im Doppelpack und das finde ich spannend. Es geht nicht nur um die Liebe zu Gott, sondern die Liebe untereinander. Die Liebe von Bruder zu Bruder, von Bruder zu Schwester, von Schwester zu Schwester, von Schwester zu Bruder, die Liebe untereinander. Dann geht es weiter, Vers 16. Eben weil er von diesem Glauben gehört hat und diese Liebe untereinander, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis, auf dieses Wort werde ich dann zu sprechen kommen, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe den Gläubigen geschenkt wurde. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechten Seite im Himmel gegeben hat. Also Paulus betet für die Leute in Ephesus und er betet um Erkenntnis. verschiedene Erkenntnisse. Und dieses Wort finde ich extrem spannend und das möchte ich mit euch teilen. Wir machen einen Ausflug ins Alte Testament. Das erste Mal, was hat Gott gepflanzt im Garten Eden? Zwei Bäume, unter vielem anderen, ja. Aber zwei Bäume. Und der eine Baum, der war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieses Wort im Hebräischen lautet Yada und es kommt dann auch bei Adam und Eva vor. Und zwar steht es in 1. Mose 4, Vers 1, Adam erkannte Eva. Also er sah sie, Eva, nein, es geht noch weiter, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Hä? Braucht es da nicht mehr als nur jemanden zu erkennen, damit jemand schwanger wird? Was steckt hinter diesem Wort? Erkennen, Erkenntnis. Also der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht nicht nur darum, dass wir erkennen können, das, was der tut, ist gut und das, was er tut, ist böse, sondern es geht in diesem Wort um viel mehr als nur das Erkennen. Es geht um eine Beziehung. Dass wir eine Beziehung haben mit dem Guten, das Gute wird ein Teil von uns oder das Böse wird ein Teil von uns. Das, so verstehe ich den Baum der Erkenntnis. So verstehe ich dieses Wort. Wir schauen noch ins Neue Testament. Josef nahm Maria zur Frau und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Also auch im Neuen Testament, im Griechischen, dort ist die Wortwurzel Gnosis. Vielleicht habt ihr schon von Gnostikern gehört. Das steckt hinter diesem Wort Erkennen. Und auch da sehen wir, es ist mehr als nur, ich erkenne Schokolade, Lindor, ich erkenne es. Es hat rote und goldene und schwarze, sondern es geht um mehr. Es geht um, die sind rund. Die Originalen, wie schmecken die wohl? Wer möchte eine Lindor-Kugel erkennen? Hoppla. Sorry, Rico, da hätte ich zu dir sollen. Da hat es noch andere. Schwarz. Wir können gerade erkennen, dass meine Nähe-Distanz einzuschätzen nicht so wahnsinnig gut ist. He? Die Weißen habe ich alle schon gegessen. Entschuldigung. Haselnuss. Haselnuss. Da habe ich noch nichts. Und noch ein Originales. So, es hat noch vier. Also erkennen ist nicht nur im Kopf. Erkennen bedeutet etwas kauen vielleicht. Es mal so richtig Zeit darin zu investieren. Etwas zu erleben. Da steckt mehr dahinter als nur Kopfsache. Und rund, eingepackt, knistert, gut. Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt, Epheser 16, Vers 20, wo es darum geht, dass Paulus betet für Erkenntnis für die Leute in Ephesus. Und ich möchte jetzt beten in den Worten von Paulus für uns zusammen. Und dann wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir uns vertiefen können. Und einfach sagen, Herr, hier bin ich. Und vielleicht möchtest du den Brief noch einmal lesen oder einfach still sein vor Gott. Oder frag Gott, was hast du vor? Was willst du mir heute Morgen sagen? Vielleicht steht auch was im Wochenflyer, das dich anspricht. Es wird Musik laufen im Hintergrund und ich lese einfach noch dieses Gebet noch einmal von Paulus und nimm das für dich. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn, Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Einsicht und der Weisheit zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der ihr euch berufen habt, begreift und erkennt. Welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen aus euch geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. So, Jesus, sind wir vor dir. Sei gespannt, wie du wirkst. Ich lese noch die letzten Verse, ab Vers 21. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft über alles andere in dieser wie in zukünftiger Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Und ich bete noch zum Abschluss. Jesus, dass du nicht nur im Epheserbrief stehst, dass du das Haupt bist von dieser Gemeinde, dass du die Gemeinde erfüllst. Nein, das soll hier auch so sein, in der FG Dödingen. Noch viel mehr. Und wir sagen heute Morgen, du sollst das Haupt sein von dieser Gemeinde, von jedem Einzelnen, der in dieser Gemeinde ist. Und wir wollen uns noch mehr erfüllen von dir, Jesus Christus. Und wir beten, dass noch viel mehr dir, Jesus Christus, dürfen kennenlernen und dass wir dir auch immer besser dürfen kennenlernen. Und dass wir dürfen erfüllt sein von deiner Gegenwart. Amen.